Ich freue mich, Ihnen zu begegnen. Das ist schön, auch der persönliche Austausch, das Grüßen hin und her und etwas auch von Ihnen zu hören. Ich habe noch einmal diesen Abschnitt, den Erwin Illy schon gesprochen hat. Das ist ja so schön. Ich kenne das aus den Gemeinschaftsstunden immer wieder, dass man am gleichen Text ganz verschiedene Dinge entdeckt. Und da sind wir immer gespannt. Eine ganz wesentliche Stelle heute Morgen, 1. Mose 13. 1. Mose 13, das Kapitel nach der Berufung. Abraham nach seinem Aufbruch und seinem Losziehen. Abraham und Lot trennen sich. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Und Lot auch mit ihm. In Südland, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte, dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte, und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Ich hatte in meiner Gemeinde einen Konfirmandenvater, der nie zum Gottesdienst kam. Es war ein Geologe. Aber wie ich ihn besuchte, hat er mir erzählt und sagte: Wissen Sie, in der Bibel sind ja viele Dinge, die interessieren mich nicht. Aber als Geologe muss ich Ihnen sagen, ich war ein Jahr als Entwicklungshelfer in Jordanien. Und da habe ich viel am Toten Meer gearbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, als Geologe ist die einzige schlüssige Erklärung für das, was man dort heute findet, das, was in der Bibel steht. Der Untergang von Sodom und Gomorra. Das hat mich im Mund eines Ungläubigen überrascht. Aber das ist immer wieder interessant. Das steht da, Vers 10, vor dem Untergang dieses Gebiets. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten, also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn ein Altar. Wir waren gerade die letzten Tage in Österreich an den Kalkalpen in Windischgarsten und hatten dort Bibeltage. Und das war für mich ganz wunderbar. Nachher, die hatten noch so einen kleinen Imbiss vorbereitet, mit den Teilnehmern zu reden. Und da ist eine Frage, die ich oft stelle: Wie sind Sie denn Christ geworden? Interessant, wenn man das mal hört, wenn Sie jetzt erzählen würden, bei jedem anders. 95% sind nicht durch Großveranstaltungen zum Glauben gekommen, sondern durch das Gespräch unter vier Augen. Oder durch einen lieben Menschen, der einem den Weg gebahnt hat. War toll. Einer erzählte mir, ein junger Mann, mir hat in Wien ein Katholik von Jesus erzählt. Und da habe ich Jesus gefunden. Toll, ungewohnte Wege. Ein anderer erzählte, ich war völlig im liederlichen Leben, im Alkohol drin. Und wir sind am Campingplatz gewesen und haben gesoffen. Und da waren nebendran ein paar Leute von Krishona. Und die haben mit der Gitarre gesungen und haben gesagt, komm doch rüber und sing mit. Und da hat es Gespräche gegeben. Am nächsten Morgen kamen die und sagten, du warst gestern schon so besoffen. Aber du hast manches Interessante gesagt. Willst du nicht den Weg mit Jesus gehen? Ich sage, ah, doch schon. Und ohne Vorbereitung hat er ein Übergabegebet ihm vorgesprochen, danach gebetet. Er sagt, es kann doch nicht eine echte Entscheidung gewesen sein. Er sagt, war es auch nicht. Ich bin wieder ganz zurückgefallen ins alte Leben. Aber jedes Jahr einmal hat er mir geschrieben. Und nach 4 Jahren war ich so weit unten, dass ich zugegriffen habe. Das sind wunderbare Wege, wie Gott das macht. Ich weiß nicht, wie bei Ihnen der Anfang war, wo Sie den Weg mit Jesus gingen. Aber das sind ja Frühlingstage gewesen, die ersten Entdeckungen. Jesus hat mich lieb und wie das Wort spricht. Und dann kommt in unserem Glaubensleben auf einmal eine Eiszeit, kennen Sie das? Man ist mit Jesus aufgebrochen und dann geht man plötzlich böse Wege. Ist bei uns allen so. Auch bei Abraham. Deshalb meine Überschrift heute, bist du noch in der richtigen Ausgangsstellung? Wie war denn der Abraham losgezogen, als Gott ihn gerufen hatte? Wie er aufbrach aus Haran, was war das? Mutig und entschlossen. Wie sie fröhlich losgezogen sind. Und dann kam dieser unglückliche Weg nach Ägypten. Warum denn? Weil er gemeint hat, er müsste mit einer Notlüge sich schützen. Es ist gar keiner von uns hier, der nicht mit Notlügen schon probiert hat. Mit Unglauben. Das heißt so schön im Hebräer, er hielt sich an den er nicht sah als Säen. Es wäre so wichtig, dass wir minütlich unseren Herrn Jesus vor Augen haben und mit ihm rechnen. Gucken Sie nochmal im Kapitel 12 vorher. Was hat er denn gesagt? Vers 13. Er hat Angst gehabt, dass die Sarah genommen wird, in irgendeinem Harem in Ägypten verschwindet. Und so soll sie lügen. So sage doch, du seist meine Schwester. Natürlich kann man sagen, ein bisschen hat es auch noch gestimmt, so entfernt, war ja verwandt. Auf dass mir's wohlgehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Lauter fromme Wünsche, ich mach's ja bloß für dich. Und das redet man sich ein, dass das ein Weg des Glaubens ist. Und es ist kein Weg des Glaubens. Und es ist beschämend, das lesen Sie dann im Vers 18, wenn der Pharao sagt, warum hast du mich angelogen? Also man redet heute so viel von dem, was wir als Christen vorleben sollten. Wenn es um das geht, was wir den Heiden vorleben um uns her, da können niemand zum Glauben kommen. Denn das Zeugnis von uns Christen ist schlimm. Dass die Heiden sagen, warum hast du denn gelogen? Hättest doch du mir's gesagt. Man sagt auch heute so viel von den Werten. Die Heiden haben alle große, hohe Werte. Ich hätte mich doch nicht versündigt an deiner Frau, wenn ich's gewusst hätte. Wie peinlich ist das? Und gar nichts ist mit der Ausstrahlung. Wie sagt man? Authentische Ausstrahlung. Die einzige Authentizität, die wir haben, ist, dass man, die Gnade hat uns bewahrt. Die Gnade Gottes hat uns durch unser ganzes Leben, können wir nie viel Staat machen mit unserer Frömmigkeit, mit unserem Glauben. Wir sind immer wieder Leute, die faule Wege gehen. Wenn ich zu laut bin, mit dem Mikrofon müsste was sagen. dass wir faule Wege gehen, das ist so gefährlich, dass wir faule Kompromisse machen. Und das sind Versuchungen, die über uns kommen. Und deshalb vom Rühmen, nie wollen wir von uns rühmen, von unserem Christsein. Sondern ich rühme die Gnade, die mir heil gebracht. Herr Jesus, dass du mein ganzes Leben lang immer wieder mich angenommen hast. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Das ist so herrlich, dass das bleibt und das ist schon bei einem Abraham ganz groß. Irrwege geht man. Man kann ja manchmal sogar behaupten, unsere Irrwege wären Führungen Gottes. Da muss man aufpassen. Führungen Gottes sind ganz schwierig zu entdecken. Meist sind Führungen Gottes an dem zu erkennen, dass man diese Wege nicht gehen will. Nicht gehen will. Dass sie uns wie ein Holzweg aussehen. Warum führst du mich so? Und nachher merken wir es, das war ja Gottes Führung. Da sind wir ganz neu begegnet. Aber das beim Abraham war schlimm, dass er einen Weg ging, wo er gemeint hat, mit Schlauheit sich den Weg zu bahnen. Das können wir ja beim Jakob wieder beobachten nachher. Wie man mit Schleue meint, ein Schnippchen zu schlagen und sich zu retten. Und das sind Irrwege. Vorsicht! Bist du noch in der richtigen Ausgangsstellung? Wie war es in deiner Bekehrung? Da war dein Glaube so klar. Ich will bloß noch den Weg mit Jesus gehen. Alles andere ist mir wichtig. Fang doch wieder in der Ausgangsstellung an. Das ist für uns Christen ganz wichtig. Und wunderbar ist, dass unser Gott unser nicht müde wird und den Abraham wieder zurückholt nach Bethel. Dieser Platz, der dann in der Geschichte Israels so eine wichtige Bedeutung hat, wo sie nachher kommen. Da endet ja unser Kapitel, er landet dort wieder in Bethel. Und die ganze Glaubensgeschichte Abrahams ist eine Geschichte, dass Gott ihn immer darin fester macht, auf ihn zu blicken. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und er lässt sich führen und er lässt sich von Gott gebrauchen. Bist du noch in der richtigen Ausgangsstellung? Bist du noch in der richtigen Ausgangsstellung? Und es hat beim Abraham jetzt diese Korrektur gebraucht, bis er wieder predigen kann. In Ägypten konnte er nicht predigen. Da kam das Zeugnis auch nicht an. Wenn wir mit dem Herrn nicht wirklich klar Schiff haben, dann kann es nicht gut gehen mit dem Zeugnis. Das hat keinen Wert. Und dann sind wir auch nicht in seinem Frieden und in seiner Nähe. Und das ist so groß, dass er der Herr alles ist, was er uns sagt. Jetzt kommt mein nächster Punkt, den habe ich so überschrieben. Geplatzter Segen. Also das war ja beim Abrahams Wichtigste, dass er Segensträger wird. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Wunderbar, wie uns Gott segnet. Auch in ihrem Leben gibt es ganz viele Segensspuren Gottes. Wie waren beim Abraham denn die Segensspuren? Sie sehen gleich da. Er war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Das ist auch Segen, wenn uns Gott das gibt. Gefährlich ist, wenn wir es nur in den materiellen Gütern den Segen suchen. Aber es ist auch ein Segen. Auch Gesundheit kann ein Segen sein. Kinderfamilien, Verwandtschaft, liebe Menschen. Dass wir wirklich die Führung Gottes erleben. Aber wir sehen ganz deutlich, dieser Segen kann zum Fluch werden. Mit all den Gütern, die der Segen Gottes geschenkt hat. Er war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Große Herden bringt er aus Ägypten mit. Das ist nicht selbstverständlich, dass der Acker Frucht trägt und dass etwas herauskommt aus der Arbeit, dass man etwas wirken kann. Wir sind ja großenteils alle ein wenig älter und da blickt man zurück auf sein Leben und sagt, so schön, was wir tun durften. Ob wir von den Herren gearbeitet haben, ob wir in einem Beruf waren, alles, was uns der Herr gelingen ließ. Aber Vorsicht! Ohne den Herrn kann alles zum Fluch werden. Warum? Es war Streit zwischen den Hirten. Es war Streit zwischen den Hirten. Warum haben denn die gestritten? Da kann es manche Gründe gegeben haben. Sie hätten eigentlich gar keinen Grund gehabt zum Streiten. Der Segen kam von Gott. Aber wahrscheinlich haben sie um die Weidegründe gestritten. Dann kennen wir es beim Jakob dann, aber auch beim Eliezer, dass das immer eine Sache war an der Tränke. Welche Herde darf zuerst an die Tränke hin? Und wenn man den Stein weggehoben hat, gab es viele Gründe zum Streiten. Wissen Sie, dass es ganz furchtbar ist, wenn im Volk Gottes Streit herrscht. Es herrscht wahnsinnig viel Streit. Übrigens, schon in der Urchristenheit. Paulus hat alle seine Briefe im Streit geschrieben. Und die waren nötig, die Briefe. Weil in den Gemeinden alles drunter und drüber ging. Weil das Evangelium auf den Kopf gestellt wurde und Jesus verunehrt wurde. Denken Sie mal an Galatien. Paulus sagt, meine ganze Kreuzespredigt, warum sonst? Ihr habt das Evangelium verdreht. Es gibt kein anderes Evangelium. Was habt ihr denn draus gemacht? Und das ist eine Not, dass es auch unter Christen viel, viel Streit gibt. Es ist schlimm, wenn es Streit gibt, nur um äußere Dinge. Wenn es Streit gibt um irdische Sachen, die können wir eigentlich sehr leicht lösen. Aber wissen Sie, dass es auch unter Reichsgottesarbeitern furchtbar viel Streit gibt. Unter Gemeinden verschiedener Richtungen. Wie viele Gemeinden haben sich nur gebildet im Streit? Ist man auseinandergegangen, hat eine neue Gemeinde gegründet? Heute ist es ja fast zur Spitze getrieben. Jedes Jahr tausende von neuen Gemeinden, die entstehen. Und ja, wir haben uns wieder getrennt und dann gehen die Jungen und sagen, wir gründen wieder neue Gemeinde, nochmal eine neue und wir machen das an irgendeiner Frage, heute ist Liedgut und wo das überall ist, wo der Streit ist. Beim Abraham ist das toll, er ist ein Glaubensmann, ein berufener Gottes und er sagt, Streit darf nicht sein zwischen Brüdern. Und deshalb spricht er mit Lot, es darf kein Streit sein. Denn das hindert den Segen. Ach, wissen Sie, wie es da zuging? Ich kann mir so richtig vorstellen, die haben nur Peitschen in der Hand gehabt, die Nomadenhirten da, und haben sie aufeinander dreingeschlagen, haben sich angebrüllt, waren starke Männer. Und er war schon morgens in der Frühe, statt dass die Loblieder erklungen wären, es waren beides Glaubensleute, Lot und Abraham und seine Mitarbeiter, aber es war Streit und dann herrschen diese schrecklichen Disharmonien, sind da. Wenn ich noch einen Sprung machen darf bei der Auslegung, kurz nochmal, der Hesekiel hat ja von den Hirten des Volkes Gottes gesprochen und hat in Hesekiel 34 steht das so erschienen, weh euch ihr Hirten. Das trifft ja uns alle, die wir im Volk Gottes Verantwortung haben, wo sich die Hirten bloß selber weiden und nicht an die arme Herde denken, die nicht mehr zu ihrem Futter kommt. Wo dann Gott sagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Er ist der gute Hirte seines Volkes. Und darum ist das so wichtig, dass man das Ziel vor Augen hat. Warum geht's denn überhaupt? Sicher ist es unvermeidlich unter Christen, dass wir uns immer wieder auch durchkämpfen müssen. Was ist denn dran, auch in unseren Gremien? Was ist denn der Weg des Herrn mit unserer Gemeinde? Aber darum ist es schön, dass Abraham sagt, ich möchte doch den Weg Gottes gehen. Und er sucht Gott, wie kommt man aus dieser schrecklichen Not wieder raus. Wenn der Segen geplatzt ist, wenn es Streit gibt, um äußere Dinge willen. Ich habe keine Statistik geführt, aber es gibt ganz wenig Familien, wo es nicht ums Erbe Streit gibt. Sogar gläubige Familien, die sich völlig auseinanderleben und wo man sich nicht mehr grüßen kann. Um irdischer Dinge willen, um des Segens willen. Und man verliert so viel. Darum ist es so wichtig. Es gibt ganz viele Gründe, wo wir sagen müssen, halt mal, ich möchte doch den Weg Gottes wieder suchen. Wie viel Energien werden oft vergeudet? Wie viel Kraft wird zerschlichen an diesem Streit? Der Teufel hat den Abraham nicht abhalten können, dass er sich rufen ließ von Gott. Ist ja interessant, dass er machtlos war gegen die Berufung von Abraham und gegen den Aufbruch von Abraham. Das hat er nicht fertiggebracht. Aber er hat jetzt Schaden zufügen können. Und deshalb wollen wir aufpassen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und darum sind Christenleute auch ganz arg gefährdet von den Versuchungen des Teufels. Und da wollen wir aufpassen, dass wir das lernen von Abraham, wenn der Zank ist, war immer, Sie haben mir das angeschaut, das ist immer Zank. Nicht bloß ab und zu, war immer Zank. Wenn die sich schon gesehen haben, da hat man sich geärgert. Und das ist ganz wunderbar, wenn wir das fertig bringen und sagen, wir dürfen uns auch freuen an der Gemeinschaft, auch wie wir es dann haben, aus den verschiedenen Glaubensrichtungen, wo wir uns zusammenkommen und freuen und dem Herrn dienen und auf sein Wort hören. So ist ja auch etwas Wunderbares. Und er sagt, Vers 8, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, denn wir sind Brüder. Lass doch nicht Zank sein, besonders wenn es um äußere Dinge geht. Der Abraham war ja ganz groß, wenn es um äußere Dinge ging. Als der König von Sodom später dann bei dem Feldzug, wo die Könige von Sodom dort befreit wurden, hat ja am Ende der König von Sodom dem Abraham angeboten und gesagt, du darfst dir von der Beute nehmen, was du willst. Ein verlogenes Angebot, obwohl komisch. Der gerade mühsam befreite König bietet dem Abraham, der ja der große Sieger war, etwas von den Schätzen an, sagt, bedien dich. Und was sagt Abraham? Ich habe nicht einen Schuhbändel begehrt, genommen, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ganz wichtig, weil wir wollen unsere Gaben unter dem Segen des Herrn empfangen und nicht auf andere Wege. Damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ich nehme nichts von der Beute, nicht durch kriegerische Dinge, da will ich nichts davon haben. Sondern mein Gott gibt mir, was ich brauche. Das war der große Glauben von Abraham, daran hielt er sich. Und das ist so wunderbar, denn wir sind Brüder. Es gibt viele Situationen bei Ihnen, ich denke sicher, das sind ganz konkrete Dinge, die jetzt Ihnen einfallen, von denen ich gar nichts weiß, aber so ist es bei mir auch, wo man sagt, da ist besser, ich verzichte und behalte den Segen Gottes, weil das mehr ist. Sonst wäre ich betrogen. Streit hat keinen Wert und Streit bringt auch nichts zum Ziel und die Spannungen schaden und man macht sich selber kaputt. So, das war der zweite Punkt, der geplatzte Segen. Das erste war, bist du noch in der richtigen Ausgangsstellung? Wie war das damals, als du den Weg gingst? Bist du noch so wie damals, ganz ausgerichtet auf den Ruf des Herrn? Und jetzt der geplatzte Segen. Der Herr kann uns die Fülle geben und wir werden nicht glücklich. Das ist ja die Not der westlichen Christenheit. Wissen Sie, warum es in der westlichen Christenheit so eine schreckliche Schwindsucht gibt? Manche meinen ja immer noch, es gäbe Gemeindewachstum, aber das ist ein Flop, das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja kein Gemeindewachstum, auch in Amerika nicht mehr. Seit 12 Jahren geht es in den USA rapide zurück mit der Frömmigkeit, auch in Kanada. In allen westlichen Ländern ist Schwindsucht ausgebrochen im Glauben und das kommt vom Wohlstand, weil die materiellen Dinge uns nicht glücklich machen. Und unterhalten Sie sich mal mit irgendeinem Menschen, der jetzt gerade vom Bali-Urlaub zurückkommt oder der irgendwo in Thailand war. Er wird Ihnen nur jammern, wie schwierig das war. Es sei so heiß gewesen, es sei so teuer gewesen, es sei übers Ohr gehauen worden, der Geldbeutel sei ihm gestohlen worden. Man wird ja an den materiellen Dingen nicht glücklich. Vorgestern hat meine Frau so ein schönes Frauenfrühstück gemacht und ich durfte dazu zum Frauenfrühstück. Das genieße ich immer. Ich bin der Fahrer, der Referentin und das war dann schön. Und da saß neben mir eine Frau, die hat eine Frühstücksportion in den Haßbergen gehabt. Das ist ja nicht die Haß vom Haß, sondern in den Hasenbergen heißt das eigentlich. Haßberge, da bei Schweinfurt. Und da hat sie gesagt, ganz komisch, in meiner schlichten Frühstückspension, in einem alten Bauernhof, sind lauter reiche Manager mit dicken Wagen. Die sagen, die ganze Herrlichkeit der Welt kann uns nicht so befriedigen, wie wenn wir dort Urlaub machen, in den schönen Haßbergen und dort wandern. Das ist interessant, wenn man all die Herrlichkeiten der Welt gesehen hat. Die materiellen Dinge machen uns nicht glücklich. Eine große Täuschung. Und im schönsten Hotel können Sie nicht so gut frühstücken, wie wir es heute Morgen und im Segen Gottes auf der Lahö gehabt haben. Genau. Und das ist so herrlich, dass ich weiß, das brauche ich, den Segen Gottes. Und darum sagt der Abraham zu Lot, komm, kein Streit. Und jetzt gehen sie auf einen Berg und von diesem Berg aus kann man die ganze Gegend betrachten. Es war ein toller Augenblick. Und sie gucken, und jetzt war das natürlich ein verrücktes Bild. Auf der einen Seite die ganze Fläche, trostlos heiße Wüste, Steppenland, das Gras verdorrt, viele, viele Steine, die Luft flimmert. Und auf der anderen Seite sieht man hinunter in das untere Jordantal, wo die Städte Sodom und Gomorra lagen. Wie heißt hier? Wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wieder Garten des Angis-Paradies. Mensch, das war ein Blick, da ist die ganze Herrlichkeit und Schönheit der Welt. So hat man es kaum im Farbkalender, die ganzen herrlichen Bilder. Und da drüben die Wüste. Und dann sagt Abraham zu Lot, wähl dir, jetzt trennen wir uns. Gehst du dorthin, dann gehe ich dorthin. Gehst du dorthin, gehe ich dorthin. Aber es hat keinen Wert, es geht nicht miteinander. Wie das der junge Lot gehört hat, habe gedacht, was denken junge Leute, der Alte spinnt. Der Alte spinnt. Der ist nicht mehr ganz klar da oben. Alzheimer kündigt sich bei dem schon an, das ist schon schwach, was ist denn da los? Ein junger Kerl, der sagt, Mensch, da drunter kannst Geld machen, da wirst, da kannst Geschäfte machen, das lobt ja. Wir sagen so gern, das sticht in die Augen, genau, das sticht in die Augen. Wir sind ja alle Klotzer, Augenmenschen. Darum ist das mit dem Fernsehen auch so eine Sache. Mit dem Bild kann man ganz viel manipulieren, mit dem Bild. Da fällt oft jede kritische Rück, weil man ein schönes Bild sieht, faszinierend. Schönen Mensch, alles mit dem Auge, das sticht in die Augen. In der Bibel steht ja, dass der Teufel die hauptsächliche Versuchung bei uns macht über die Augen. Der Simson, der war ein Heiland, so hat ihn Gott gerufen, er soll das Volk befreien. Und wenn er eine Schürze sah, dann ist er gejagt, wie ein Wilder. Dann war er nicht mehr zu bremsen. Ein Schürzenjäger war das. Und wie furchtbar. Man kann es ja kaum zitieren, die Geschichte von Simson. Wie er sich verlobt hat, haben die Eltern gesagt, das ist doch nicht die richtige Braut für dich. Dann hat er seinen Vater gesagt, aber sie gefällt meinen Augen. Mensch, die Bibel ist ein modernes Buch. Sie gefällt meinen Augen. Wie wenn das ein Mensch unserer Tage sagen würde. Sie gefällt meinen Augen. Raseweib. Toll. Und er wird betrogen. Und wie er noch einmal reinfällt auf die Delila, das gibt es doch gar nicht. Kann ein Mensch so dumm sein? Also Frauen sollten wissen, dass Männer da wirklich dumm sind. Wahnsinnig dumm. Das eigene Unglück. Wenn Sie das oft beobachten, bei anderen sagen Sie, da rennt ein Mensch in sein Unglück. Das gibt es doch gar nicht. Und Sie können ihn gar nicht zurückhalten, weil er sagt, ich habe das doch mit meinen Augen, habe ich das geprüft. Und wir meinen immer, mit den Augen sei das so. Wir haben es bei David, wie die Batscheba gesehen hat. Ich sage immer, die Batscheba hat auch eine gewisse Mitschuld. Sie hätte ja den Vorhang besser vorziehen können. Sie hätte ja wissen können, dass das gefährlich ist. Aber furchtbar, was die Augen anrichten, bei einem gesegneten Gottesmann. Es gibt in der ganzen Christenheit nie einen Mensch, der so herrliche Lieder gedichtet hat wie David. Und so ein großer Staatsmann und fällt über seine Augen. Und wir kennen es aus der Versuchungsgeschichte von Jesus, wie der Teufel Jesus alle Reiche der Welt zeigt. Und wir sind alle genauso gepackt. Mensch, das ist ja. Der Teufel sagt, alles kriegst du, wenn du niederfällst und mich anbetest. Mit den Augen sieht das so toll aus. Und das ist oft heute auch in den Christenhäusern, dass man da immer an den Gebäuden, wir müssen bauen, wir müssen was machen, unsere Gemeinde. Wir wollten ja alle eine Gemeinde gern machen, die der Welt imponiert. Das ist ein ganz großer Fehler. Das haben die Korinther schon probiert. Und dann hat der Paulus gesagt, guckt euch doch selber mal an. Die Korinther waren ganz überzeugt, dass sie so Strahlechristen sind, so Vorzeigbare. Und die, wenn wir schon auftreten in Korinth, dann gucken die Leute, Mensch, das sind Christen. Was sagt, nicht viel Edle, nicht viel Gewaltige, sondern was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Gott macht nie was durch die Augen. Ich habe in meinem Leben auch als junger Mensch immer wieder gemeint, man müsste viel mehr darstellen. Das ist für Gott gar nicht wichtig. Die Augen sind nie wichtig. Und habe auf einmal erlebt, wie Gott Menschen, die ganz unattraktiv waren, gebraucht hat. Unattraktive Leute, aber die den Segen Gottes weitergegeben haben. Darum ist das so eine gefährliche Versuchung für diesen Lot nun, was da betont. Jetzt sagt er Abraham, du kannst wählen, wähle, was du willst. Und er denkt sicher, der junge Kerl sagt, ach, ich muss doch auf meinen Onkel Rücksicht nehmen und ich kann ja nicht bloß so selbstlos sein. Aber wenn solche Stunden kommen, sagt er, er hat es mir angeboten, dann greife zu. Wissen Sie, der Lot ist ganz glückstrahlend von dem Berg wieder runtergegangen. Ich habe das Große losgezogen. Und er war der Betrogene. Er war ja das ganze Zeit nur Mitläufer. Mitläufer, er war mitgelaufen, aber hat nie eine eigene Entscheidung für Gott gehabt. Und er hat die Stimme Gottes nie vernommen. Das ist das Geheimnis, dass wir die Stimme Gottes hören. Aber wir hören die Stimme Gottes bloß in seinem Wort. Dass das in unser Gewissen trifft, das ist ja das Wirken des Heiligen Geistes, dass uns das aufdeckt, was er will. Und aus diesem Reden Gottes, ja, müsst doch ein Lot auch wach werden. Der Hiob sagt so schön, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Warum denn? Damit sie mich nicht betrügen. Und wie viel Irrwege sind wir gegangen, bloß weil sie uns so attraktiv erschienen? Hat doch keinen Wert. Und gucken Sie bitte auch in der Gemeinde nicht nach dem Äußeren, sondern gucken Sie nach den Menschen, die beten können, denen Sie sich anvertrauen, die Ihnen das Wort Gottes auslegen, die Ihnen Seelsorger sein können. Das ist doch Wichtige. Denn es geht schließlich um den Segen Gottes. Und da ist mehr und wichtiger, als was die Welt uns bietet. Und darum dürfen wir keine falsche Blickrichtung haben. Was ist in unserem Glaubensleben wichtiger? Ehre, Macht, Erfolg, Glück? Es wäre ganz schlimm, es ginge in unserem Glaubensleben immer um diese äußeren Dinge, in denen der Lot gefangen war. Und das ist in den Zeiten des Wohlstands für uns der Tod. Darum wundern Sie sich nicht, dass unsere Gemeinden absterben, weil wir den äußeren Dingen nachlaufen. Übrigens, es ist ein Irrweg, auch die Gesundheit einzufordern bei Gott. Im Neuen Testament geht das nicht. Ich darf über Kranken beten, nach Jakobus 5, aber ich kann Gott nicht die Krankheit abtrotzen, als ob Gott alle gesund machen müsste. Das steht nicht in der Bibel, weil er uns auch in der Krankheit segnen kann. Und es ist so, dass wir unsere Krankheiten oft ein Leben lang mit uns herumschleppen, mit unseren Schwächen leben müssen. Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Paulus, warum hast du nicht gebetet? Der hat gebetet. Und trotzdem ist der Trophimus nicht gesund geworden. Und da gibt es eine ganze Reihe im Neuen Testament. Auch der Paulus mit seiner eigenen Krankheit, die er tragen muss. Und darum wollen wir nicht die äußeren Dinge von Gott ertrotzen, die uns Gott in Hülle und Fülle geben kann. Wir haben einen herrlichen Gott, aber das ist heute auch in der Christenheit manches durcheinander gekommen. Es stimmt nimmer mit dem Wort Gottes überein. Wir haben viele Wunder Gottes erlebt. Wir dürfen auch große Wunder von ihm erbitten. Aber wir wollen uns nicht an die äußeren sichtbaren Dinge hinhängen und daran alles erwarten. Sondern Herr, ich brauche dich. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist mir wichtig. Und das war beim Abraham so. Er hatte einen Glauben, dass er diesem Herrn allein vertraut hat. Und deshalb sieht Abraham die Dinge ganz anders an. Die Augen, die betrügen ja den Lot. Und er läuft in sein eigenes Unglück. Ich hätte gern mit dem Lot ein Zwiegespräch gemacht. Darf ich es noch ein bisschen weiterführen? Dann hätte Lot, wenn wir gesagt, Lot, du rennst ins Messer. Wenn du da runtergehst, wissen Sie, was Lot gesagt hätte? Die in Sodom haben tüchtige Christen nötig. Ich sehe das als meinen missionarischen Auftrag an, nach Sodom zu gehen. Ich lese das heute in Idea, in jeder Nummer bald. Wir müssen viel mehr in die Welt hinein. Ich bin doch in der Welt. Ich habe ein Konto, ich fahre Auto. Ich bin doch in der Welt. Aber in der Bibel müssen wir aufpassen, Welt und Welt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Hab nicht lieb die Welt. Die Welt hat eine Sogkraft, mich zu binden. Mit ihrer Ideologie, mit ihrem Materialismus, mit ihrem Geldgier, mit all dem, was wir haben. Dass wir gefesselt sind in äußere Dinge und dem Herrn gar nicht mehr dienen können. Ich bin nicht dagegen, dass Leute missionarisch in die Welt hineingehen. Aber Vorsicht, dass wir uns nicht binden an diese Welt. Es wird ja gar nicht erzählt, dass Lot in Sodom irgendwo ein Zeugnis gewesen wäre. Es wird nicht mal erzählt, dass er einen Hauskreis gegründet hat. Seine eigenen Schwiegersöhne glaubten nicht einmal. Und deshalb ist es so gefährlich, Weil die Leute in Sodom gar nicht gemerkt haben, dass der Lot ein Pilger nach der Ewigkeit war. Auch das will man heute oft verschweigen in der Christenheit. Wir sind doch Leute, die eine kurze Zeit leben und unsere zur himmlischen Heimat laufen. Und darum wollen wir die Dinge der Welt gebrauchen, aber nicht so, dass die Dinge der Welt uns beherrschen. Wir müssen doch hindurchwandern. Haben, als hätte man nicht. Auch da hat der Paulus sich so ausgelassen drüber. Er hat gesagt, selbst unsere Familien, alles, an die dürfen wir uns nicht binden, sondern wir müssen frei sein, dem Herrn zu dienen mit dem Ganzen, was wir haben. Und da ist in unserer Zeit wirklich eine Gefährdung da, dass wir uns einwickeln lassen und einlullen lassen. Hat der Abraham schon gesehen, wie der Rauch aufsteigt über Sodom? Ich las dieser Tage einen Satz wieder in einem christlichen Blatt. Wir wollen diese Welt in ein Paradies verwandeln. Toll, wenn wir es können. Gestern haben sie ein neues Leck in Fukushima entdeckt und da geht alles drunter und drüber. Von wegen Paradies. Wir müssen wissen, diese Welt ist eine Welt, die zum Gericht geht. Wir haben unseren Platz in der Welt und wir lieben die Welt und wir lieben die herrliche Landschaft und den Sonnenschein und den Frühling und die Blumen. Aber wir wissen, dass es Größeres gibt. So wie es im Lied geh aus mein Herz dann heißt, ach wäre ich da, ach stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron. Der Abraham weiß doch, wohin er zieht. Er wartete auf eine Stadt, die den himmlischen Baumeister hat. Da geht er drauf zu und das ist unser Ziel. Ist ja auch merkwürdig, dass wir so wenig davon reden, wenn einer von uns heute im Laufe des Tages heimgerufen werde. Gibt es was Schöneres? Hoffe, dass Sie bereit sind, Ihr Haus bestellt haben. Für die Angehörigen ist schwierig, die noch die Beerdigung ausrichten. Für die Zurückbleiben ist immer schwierig. Aber für uns ist doch die größte Vollendung unseres Glaubens, heimzugehen zum Herrn. Und darum wollen wir uns nicht mit allen Dingen hier so festkrallen, sondern bereit sein. Wenn Sie mal fliegen, da sagt der Captain immer, wenn das Flugzeug auf die Startbahn geht, ready for take-off. Da müssen die Stewardessen sich noch anschnallen. Ready, bereit zum Abflug. So wollen wir sein. Ready for take-off. Wir haben ein großes Ziel und diese Welt ist nicht das letzte Ziel. Und darum dürfen wir uns auch am Alter, im letzten Weg uns nicht festkrallen. Das ist manchmal ganz schwierig, wenn man dann sein Heim aufgeben muss und ins Pflegeheim überwechselt und so, dass man sagt, halt, ich will doch, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich habe mein Ziel vor Augen und gehe auf das große Ziel zu. Das ist das große und Abraham hat ein ewiges Ziel. Und darum hat er kritisch die schöne Landschaft von Sodom und Gomorra gesehen. Denn da heißt es, denn die Leute zu Sodom waren böse und sündigten wieder den Herrn. Hat der Lot gesagt, die will ich schon bekehren. Da werde ich mal anfangen, da machen wir eine Kampagne und dann geht das los. Du kannst nur wirken, was der Herr dir gegeben hat. Und der Abraham hat sich nie an die Welt angebietet, sondern war ein Segensträger und den Weg ist er gegangen. Das ist schlimm, dass der Lot die Sünde Sodoms nicht ernst nahm. Und das ist auch heute schlimm in der Christenheit, dass die Gemeinde nicht mehr weiß, was Sünde ist. Vor ein paar Monaten hat der Spiegel, das Magazin der Spiegel, eine Nummer gebracht, Titelstory, die Sünde. Und er hat gesagt, das Schlimme von der Sünde ist, sie hat noch nie so schrecklich gewütet wie heute. Und niemand redet mehr davon, nicht mal in den Kirchen. Oder sind Sie noch in einer Gemeinde, wo von der Sünde gesprochen wird? Von Ihrer und meiner Sünde? Und Ihrem Unglauben? Und das Wunderbare ist, dass Jesus uns befreien kann. Das ist herrlich. Aber wir sehen, dass das die große Not der Welt ist. Hinter all den Kriegen, hinter all den Ungerechtigkeiten und den Managergehältern. Überall ist Sünde und Gier und Wollust, auseinanderbrechende Familien. Überall ist Sünde die Ursache. Und wir Christen dürfen das nicht verschweigen, dass Jesus der Sieger wieder die Sünde ist. Aber wir können es nicht auf Knopfdruck machen. Es ist immer ein Wunder, wenn der Herr dieses schenkt, dass er Menschen herausholt aus dieser Gefangenschaft. Also das ist das, was ich hatte, die notwendige Scheidung. Es muss zur Scheidung kommen. Auch in der Gemeinde. Gemeinde, Jesusleute und die Welt. Und noch das Letzte. Wer ist am Ende betrogen? Wer ist am Ende betrogen? Abraham? Er zieht mit seinen Schafherden in die karge Steppe, schlägt seine Zelte auf. Die Herden können kaum etwas haben, aber der Segen Gottes ist viel, viel mehr als alle äußere Herrlichkeit. Und was macht der Abraham als erstes? Da steht am Ende. Er nimmt diese Steine, die da im Weg liegen, und baut einen Altar und betet den Herrn an. Das ist wunderbar. Er geht durch eine Wüstenstrecke, aber der Herr ist mit ihm. Und dann kann niemand den Segen aufhalten. Ich weiß nicht, durch welche Wüstenstrecken Sie gehen müssen. Und was Sie haben, oft sind es Krankheitsnöte oder Schwierigkeiten der Familie, Spannungen, die Sie haben, was das ist. Aber dass Sie wissen, Sie dürfen durchziehen und mit Ihren Liedern die herrlichen Danklieder singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erden. Meine Frau und ich, wir haben ja diese Choräle vor Jahren mal untersucht und war uns aufgefallen immer, dass die Lieder alle entstanden sind in großer Not auf den Wüstenstrecken. Darum sprechen sie uns auch unmittelbar an. Die sind nicht gedichtet, sondern die sind geschenkt und darum reden sie. Und das ist so herrlich, wenn man das entdeckt. Und gerade der größte Lobsinger war der Joachim Neander. 30 Jahre bloß alt geworden. Arbeitslos. Er wollte Pfarrer sein, das hat er studiert. Aber er wurde nur Lehrer. Und da hat man ihn nach 2 Jahren gekündigt, weil er die Erbauungsstunden gehalten hat. Im Tal der Düssel, im Neandertal heißt es ja heute nach ihm. Und dort dieser Joachim Neander und hat diese Lieder, wunderbarer König, Herrscher, das ist die Anbetungslieder, Freude gesungen. Und was hat er gemacht? Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Das ist so herrlich, eine Zukunft und eine Hoffnung haben in dem Wüstenweg, denn das Leben ist reich, wenn wir ihn haben. Kein Mensch ist je von den Gütern der Welt glücklich geworden. Vor 2 Tagen kam das in den Zeitungen von dem Gunter Sachs, also so derb hätte ich es mir noch nicht vorgestellt. Der doch die Brigitte Bardot und die Soraya, das war ja da in den 50er Jahren, waren das die Traumfrauen für alle Männerwelt. Und alle sind ihm nachgelaufen. Und Geld wie Heu, es war ja wirklich anstößig. Und dann holt er sich eine Kugel, weil das Leben keinen Sinn mehr hat. Und wenn man das wieder meint, und wenn du die ganze Welt gewinnen würdest und nehmest Schaden an deiner Seele, Josef, was ist denn? Nur er kann befriedigen, nur er macht satt. Und deshalb ist der Abraham der Reiche, auch im dürren Land. Und er steht unter dem Segen des Herrn. Und der unterste Weg ist immer der sicherste. Und der Lot hat sich noch lang betrügen können, weil er ein paar Jahre ging sehr gut in Sodom. Ja, ja, ist doch gut. Aber das Schiff war schon leck, weil die Berufung nicht mehr gestimmt hat. Prüfe dich, bist du noch in der Ausgangsstellung. So wie dich der Herr einst gerufen hat. Fang wieder dort an, wo dich einst gesegnet hat. Und das ist das Wunderbare. Und er gibt dir's. Und du kannst das auch erleben in allen Problemen, auch wirtschaftlichen Problemen, auch in allen Geldfragen. Und ich habe so viel erlebt, wie Leute es dir bezeugen, sagen, wir haben es erlebt und erfahren, wie der Herr durchträgt und wie er das löst. Erst wo ich ihm vertraue, macht er alles richtig. Und er schenkt uns und ich kann nur mein Leben führen unter der Führung des Herrn. Glauben wie die Väter, so heißt das Thema unserer Tage, glauben wie die Väter. Wollen wir praktisch umsetzen und dann für uns wieder erkennen und dann tun. Und wir wollen noch beten. Lieber Herr, es wird uns da bei Abraham erst bewusst, wie wir so viele Irrwege gehen. Und die ganzen Nöte unseres Lebens kommen ja nur davon her, dass wir eigengewählte Wege gegangen sind. Vergib uns, Herr. Wir wollen wieder zurück in die Ausgangsstellung, wo wir dich gesehen haben, dass alles nur von dir kommt. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und danke, dass du mit deiner Gnade nie aufhörst, den Neuanfang wieder zu schenken. Und so dürfen wir heute Morgen Frieden und Ruhe finden über all dem, was uns jetzt bedrückt und was uns auch bei uns aufgebrochen ist, dass du heilen kannst, dass du Wasserströme gibst in der Wüste, das ist so wunderbar. Und dass wir auch von diesen Tagen ganz gestärkt und ermutigt und fröhlich nach Hause gehen können. Amen.